Zeit lernst vergeben. Und das sind alles Dinge, wenn du die nicht gelernt hast, dann bleibst du einfach und bleibst
Richtig, wir werden dein Thema selber, das ist ja auch Interviewing zu lernen. Ja? Okay, aber bleiben wir nochmal bei dir. Ja? Ich finde es sehr interessant, was du gesagt hast, und das sage ich dir dann zum Beispiel auch meinen Patienten immer. Es ist besser, wenn ihnen eine Umgebung etwas widerspiegelt. Das heißt, wenn sie ganz crazy sind, ist es gut, jemand sagt ihnen mal, dass sie ganz crazy sind. Als wenn sie alleine irgendwo abhängen und nicht wissen, dass sie doch nicht der Prophet sind oder doch nicht der Heilige sind oder der Heiler sind oder der Magier sind, für den sie sich halten. Und es ist ja auch ein Symptom. Ich glaube, das weiß ja auch mit Lina und ich denke, das weiß auch Usman. Es ist ja auch ein Symptom von psychischen Erkrankungen, sich zu isolieren. Das ist ja nicht, deswegen ist es interessant. Und ich finde, zu der Frage, die ich hier stellen wollte, Paula, die Gesellschaft, ja. Oder wenn wir bei diesem sozialen Miteinander, die Gesellschaft, wir sagen ja so, wir kommen ja auch aus Pakistan, ja, da gibt es auch die ganzen Probleme. Wir sagen ja, System für dabei, ja. Meistens Zeit nicht für dabei. Und deswegen bin ich so unglücklich. Was sagst du dazu? Also die Gesellschaft.
Ja, ich meine, einerseits ist da was dran. Du hast auch mal gesagt, es gibt kollektive unmoralische Angewohnheiten. Mhm. Also einzelne Personen machen was Schlechtes, dann ist eine Gruppe, die macht das und es wird immer normaler und irgendwann macht die ganze Gesellschaft und es ist selbstverständlich und jeder leidet darunter. Also das ist was dran. Aber mein Vater hat geschrieben an einer Stelle, das zitiere ich in meinem Buch ganz am Anfang, das Glück, das Panzer nicht zerstören kann, ist kein wirkliches. Mhm. Und das Glück, das von Panzern zerstört werden kann, ist kein wirkliches. Mhm. Was damit gemeint ist, ein Glück, das von äußeren Umständen abhängig ist, ist kein wirkliches Glück.
Okay.
Und ich glaube, Glück ist der Zustand von einem Schlechteren in einen Besseren. Mhm. Das ist immer Glück. Das ist immer sehr relativ. Mhm. Wir sind heute glücklich, wenn es total heiß ist, wenn es ein bisschen kühler wird. Ja? Mhm. Aber an einem kalten Tag geht anders. Also es ist ja einfach nur von einem Schlechteren in einen besseren Zustand ist Glück.
Mhm.
Nur bedeutet das ja, dass du immer mehr brauchst.
Mhm.
Du brauchst immer den größeren Kick, deswegen machst du...
Das ist so eine Sucht, oder?
Ja, ist genau darauf wollte ich hinaus. Und es wird zu einer Art Sucht, kann es werden, wenn es pathologisch wird. Das Problem ist einfach, dass weltliches Glück immer von einer Reizsteigerung abhängig ist.
Yeah.
Du brauchst den intensiveren Reiz. Du brauchst mehr Reichtum. Wenn du schon reich bist, brauchst du noch mehr Reichtum. Wenn du ein schickes Chirurg genießt hast, dann willst du danach das andere und noch schickere, weil du irgendjemand auf den Wölfern gesehen hast.
Oh mein Gott.
Und dann hast du dann einen Schrank von 20, voll mit 20 Chirurg genießt, aber du bist nicht zufrieden.
Aber
ja?
Du darfst doch nur einmal teilen. Es geht nicht, dass es so
teilen. Ja, weil sonst wird langweilig. Ne? Also das ist halt, was weltliches Glück ausmacht. Es ist immer kurzfristig.
Yeah.
Es braucht immer eine Steigerung.
Yeah.
Und das spirituelle Glück ist eben das krasse Gegenteil dazu. Es ist dieses, es ist zwar nicht so eine heftige Steigerung, es ist mehr so dieses Konstante, aber es ist etwas, was, wo es halt im Koran heißt, das Gedenken Allahs, es ist was Herzen Trost spendet. Es ist so kontinuierlich Zufriedenheit.
Okay. Das ist sehr interessant, weil ich weiß ja aus der Erfahrung, die ich in der Sucht habe, also in der Sucht, wenn ich die Menschen behandelt habe, die süchtig sind, dass das Gehirn natürlich auch verändert ist. Und dass diese Süchte, an die man sich gewöhnt, dass man immer, du sagst es ja auch, man braucht immer eine höhere Dosis, so wie Alkohol. Deswegen ist ja auch Alkohol im Darm zum Beispiel. Und vernünftigerweise, das ist sehr, sehr gut, dass es im Darm so ist. Und das heißt, man müsste also die Dosis der Schönheit, die Dosis des Reichtums, die Dosis der Berühmtheit oder des Wissens immer wieder erhöhen, um glücklich zu sein. Also sprich, das Weltbild, meiner Meinung nach das Weltbild, das Einzelne an sich. Und das heißt, man könnte trotzdem nie glücklich werden, weil unser Gehirn sich darauf einstellen würde, du bräuchte immer mehr.
Es ist ja so. Du hast es auch angesprochen. Jeder kennt doch die Storys von den berühmten Schauspielern, von den berühmten Stars, die dann entweder Drogen nehmen, also die haben ja schon alles, aber die brauchen den größeren, den krasseren Kick. Also du bist, das Weltliche kann einen nie zufrieden machen. Aber das Problem, was wir heute haben, jeder ist ja so ein bisschen Glückskick-süchtig, jeder, weil wir Smartphones haben. Und du guckst auf dein Smartphone und das, was passiert ist, es wird im Gehirn Dopamin freigesetzt. Und das ist das gleiche Hormon, also das sagt ihr mir gleich nochmal richtiger, besser, aber es ist ja das gleiche Hormon, das ausgeschüttet wird, wenn du Glück empfindest oder wenn du irgendwas Positives erlebst.
Mhm.
Das heißt, der Griff zum Smartphone macht uns glücklich.
Okay.
Wir greifen also immer wieder drauf, weil wir denken, wir könnten was verpassen. Und das führt zu einer Unruhe, weil wir Smartphone-abhängig werden. Und der Suda hat es ja in der letzten Jalsa auf der, in UK hat er das ja angesprochen. Wenn kleine Kinder schon so aufwachsen, dann führt es, glaube ich, irgendwann zu einer Depression, weil du halt ständig gepolt darauf bist, diesen Dopamin-Kick zu spüren und zu erfahren.
Okay. Wir haben noch Fragen, was du gut, die sind sehr, sehr gern.
Frage zu Lorelei kommt. Und zwar wirklich den Viktor Frankl anführen. Das ist ja die vierte psychotherapeutische Schule von. Also Viktor Frankl hat die Logotherapie gegründet. Und er hat ja gesagt, es ist nicht, es ist die Sinn, der Sinn ist es, der das gibt, also eine Aufgabe. Da waren zum Beispiel mal in einer Schule sogar ganz gelangweilte Schüler, die total frustriert waren. Und irgendwo war es was eine Katastrophe. Und als sie dann geholfen haben, also dieses Helfen, dieses Sinn finden in einer Aufgabe, das macht oft glücklich. Also das ist wichtiger als jetzt diese individuelle Therapie, die.
Hast du bestimmt auch, oder? Auf der Liste.
Ja, ich hätte so.
Okay, ich komme jetzt zu Usma. Usma, sag mal, wie muss denn unser Gehirn aussehen, damit wir glücklich werden können? Scheinbar ist es ja die anatomische, physiologische Basis.
Vielleicht nicht.
Also, da gibt es keine Kriterien, wo man sagen kann, das Gehirn muss so und so aussehen, damit man psychisch gesund ist.
Okay.
Es gibt sicherlich viele Situationen mit beispielsweise Hirnverletzungen oder Hirntumoren oder anderen Erkrankungen im Hirn, die dazu führen können, dass man unglücklich wird, dass man beispielsweise depressiv wird oder andere Arten von psychischen Erkrankungen entwickelt. Letztendlich kann aber das Gehirn von einem psychisch Kranken genauso aussehen wie von einem sehr glücklichen Menschen, sodass es da keine klaren Kriterien gibt.
Okay. Sag mal, kann man denn unseren Körper komplett außer Acht lassen und sagen, ja, ich kann glücklich sein? Und Feuer sagt ja, man hat quasi das Glück in sich, ja? Das ist unabhängig von anderen Faktoren. Das ist ein Zitat dieser Auffassung. Aber kann man den Körper komplett außer Acht lassen und sagen, wow, ich habe einen Körper interessant, aber das ist
nee, kann man nicht. Kann man nicht. Also, es ist extrem wichtig und passend auch zu dieser Sache. Mit den immer wieder größeren Kicks und so weiter. Also ich habe das auch bei mir gemerkt. Ja? Also je älter man in seiner medizinischen Ausbildung wird, das heißt von Jahr zu Jahr macht man größere Sachen, man operiert größere Tumore und noch größer und 10 Stunden und 12 Stunden und so weiter. Und man denkt, oh mein Gott, ich kann das, ja, das ist ja der Wahnsinn. Und dann wird man aber ganz schnell wieder runtergeholt, weil es dann bei den kleinsten Sachen irgendwelche Komplikationen gibt. Und ich glaube, es ist auf jeden Fall so, dass wenn man sich nicht immer wieder drauf besinnt, dass man diese Kicks eigentlich nicht braucht, sondern dass man das, was man macht, eben jetzt auf das Berufliche beispielsweise bezogen, einer größeren Sache dient, dann,
aber nochmal zurück dazu, jeder einzelne Mensch tut es, ja? Können wir sagen, ja, Körper ist unwichtig, können wir aus
Nein, natürlich nicht. Also, ich glaube, Gesundsein ist extrem wichtig, um auch glücklich zu sein. Und da spielt die Achtsamkeit eine große Rolle. Das heißt, wir müssen immer das, was wir machen, und ich glaube, Achtsamkeit ist in der heutigen Gesellschaft auch ein wichtiges Wort, ja, da kannst du sicherlich mehr dazu sagen, aber dass Achtsamkeit für den Körper und natürlich dann entsprechend auch für den Geist ist extrem wichtig,
also
als Kombination.
Sprich, unser Körper ist ein Faktor, in Anführungsstrichen, im Zusammenhang dessen, also im Zusammenhang in diesem, also wichtig in diesem Thema. Das heißt, wir können nicht glücklich sein, wenn wir nicht auf unseren Körper aufpassen, oder?
Meiner Ansicht nach geht das Hand in Hand, ja.
Okay. Vielleicht dazu. Also es gibt doch, es geht ja um Ganzheitlichkeit. Und das ist ja etwas, was gerade in der dramatischen Fassung des Tieres angelegt ist. Also, dass der Körper auf die Seele wirkt und die Seele auf den Körper wirkt. Wir kennen ja alle das Beispiel, dass der Fassung des Tieres sagt, wenn du es nicht schaffst, im Gebet zu weinen, dann weine künstliche Tränen. Also, werd zum Schauspieler, mach Acting so und weine, obwohl du eigentlich nicht weinen musst. Wir können ja so eine Übung auch jetzt hier machen, um es aufzulockern. Wir weinen jetzt nicht alle, sondern lacht mal. Also, ich habe keinen Witz gemacht, aber lacht einfach mal. Lacht mal so richtig fresh aus dem Herzen raus, will euch hören. Jetzt kommt ihr euch vielleicht kurz blöd vor, aber das Lachen hat ja was mit euch gemacht. Also man spürt ja was, ne? Es ist ja nicht nur so, weil es ein künstliches Lachen ist, dass es keinen Einfluss hätte auf den Gefühlszustand, den man hat. Es wirkt. Und so ist es eben auch, wenn ich künstlich weine und mich dabei im Sitzstand mit meinem Körper verbeuge, dann hat diese, mein Körper und das, was ich mit meinem Körper mache, hat einen Einfluss auf meinen Zustand, einen seelischen Zustand. Und umgekehrt natürlich auch. Meine Seele hat einen Zustand auf meinen Körper. Und diese Wechselwirkung ist deswegen, das ist der Grund für das Hadith, nur ein körperlich gesunder Gläubiger ist ein guter Gläubiger. Mhm. Könnte man sagen, boah, voll die Diskriminierung der Kranken, ist da richtig mies, du bist krank und noch dazu heißt es, du kannst kein guter Gläubiger sein, aber der Punkt ist, wenn du krank bist, ist es sehr schwer, dich spirituell zu entwickeln, es ist schwieriger, du hast mit körperlichen Beeinträchtigungen zu tun und diese Wechselwirkung ist im Islam sehr angelegt.
Ich wollte eigentlich genau das Gleiche sagen. Dann ergänze ich nur noch mal ganz kurz. In der Psychologie hat man eben auch festgestellt, dass glückliche Menschen tatsächlich ein besseres Immunsystem haben. Mhm. Und andersrum genauso. Also wenn ihr beispielsweise merkt, dass ihr irgendwie alle zwei Monate eine Erkältung bekommt oder jeden Monat und jede Krankheit, die irgendwie nur in 10 Kilometer Entfernung an euch vorbeikommt, dass die irgendwie umdauernd krank wird, dann kann das eben damit zusammenhängen, dass euer Körper unter Stress steht. Und wenn euer Körper unter Stress steht, dann kann er eben Krankheiten nicht mehr so gut abwehren. Mhm. Und das ist eben das, was uns Simon Lessam uns erklärt hat, Körper und Seele bilden eine Symbiose. Man kann das eigentlich schon mit das andere.
Ja.
Und deswegen muss man eben an beiden arbeiten. Ja. Und deswegen sollte man beispielsweise auch versuchen, Stress zu reduzieren. Ja. Je mehr Stress wir haben, umso mehr werden wir dann eben, oder neigen wir dazu, sind anfälliger und Krankheiten zu entwickeln. Mhm. Andersrum genauso, je stärker unser Immunsystem ist, desto besser können wir dann wieder gut
Stress machen. Wir können auch mit aufpassen auf unseren Körper. Ja? Das ist ja nicht nur so, dass wir uns aktiv beeinflussen, wie unser Körper wird. Wir können aktiv sein, wir können sportlich sein, wir können nicht nur, wir sollten und müssten.
Also das ist tatsächlich ein Aspekt, der leider vielleicht auch ein bisschen kulturell bedingt, weil so ein bisschen oder nicht so sehr Beachtung findet. Mhm. Aber es ist schon enorm wichtig. Mhm. Also man muss an einem gesunden Körper auch arbeiten. Mhm. Und das sollten alle von uns auch tun. Mhm. Regelmäßig Sport treiben, sich gesund ernähren. Also das sind nicht irgendwelche tollen neuen Erfindungen der heutigen Welt, dass man irgendwelche tollen Säfte trinkt oder Smoothies regelmäßig trinkt oder sowas, sondern es ist etwas, was hier unbedingt jeder Mensch eben sich auch darauf konzentrieren sollte. Das hat nichts mit Selbstzentrierung oder Egoismus zu tun, sondern das ist eine Grundlage, die wir brauchen, weil nur wenn wir einen gesunden Körper haben, können wir eben uns auch auf alle anderen Dinge im Leben konzentrieren, sei es unser Glaube, sei es unser Beruf oder was auch immer.
Okay, ich muss dazu eine lustige Geschichte erzählen. Ich musste mich vorbereiten und dachte so, ja, ich muss mal Sport ausprobieren. Und war dann dreimal die Woche joggen. Glückshormone, wirklich, das fühlt sich wirklich gut. Und leider habe ich danach mir mein Kreuzband gerissen, und dann war ich nicht mehr so glücklich. Okay, worauf ich hinaus will, zum Beispiel das mal, du operierst mein Gehirn. Ich stelle mir das so vor, ja, das Gehirn ist ja so wie, ich stelle mir das so wie, ich mache das so vor, plötzlich ist ein Stück weg, ja. Macht
das
auch?
Sorry.
Okay. Es kommt drauf an, wo. Ja, es gibt sogenannte eloquente Areale, wo eine bestimmte Funktion drin ist. Und es gibt Areale, da ist sicherlich auch Funktion drin, aber keine Funktion, die wir unmittelbar sehen können. Ja. Sodass es immer darauf ankommt, wo wir operieren und ob es dann was ausmacht oder nicht. Man kann sehr viel Hirngewebe entfernen, ohne dass Patienten hinterher irgendwas davon spüren.
Oder wir wissen es noch nicht.
Wir wissen es noch nicht.
Das heißt, wir haben schon auch biologische Grundlagen, die da sein müssen, damit wir überhaupt zu diesem Gefühl kommen können. Weil wenn da uns ein Stück Gehirn quasi fehlt und es sein sollte, ist das nicht ein Problem.
Es ist ganz wichtig zu wissen, dass das menschliche Gehirn in der Lage ist, viele Funktionen, wenn man irgendwo etwas wegnimmt, auch woanders zu verschalten. Das heißt Plastizität, sodass man immer auch in Bewegung und in Training bleiben muss, um Sachen dann auch wieder zu erlernen.
Was man vielleicht auch betonen muss, dass ja das Gebet das Gehirn auch verändert. Also es gibt auch diese Studien, wenn du meditierst, dass dein Gehirn sich verändert. Also es ist nicht so, wie du immer wieder versuchst zu sagen, als Medizinerin, dass das Gehirn sozusagen, das war so Spaß.
Was ist dann weg, Holland?
Dass das Gehirn nur was mit der Seele macht und mit dem Glück macht, sondern dein Glück verändert ja auch dein Gehirn. Also es geht in beide Richtungen. Und von daher kann auch ein Mensch, der sonst vielleicht körperlich nicht so fit ist, aber durch viel Gebete, kann er sich auch in einen guten, glücklichen Zustand versetzen.
Vielleicht nur ganz kurz nochmal, nur ein kleiner Aspekt, den wir nicht vergessen dürfen. Natürlich können wir in unserem Glück arbeiten und so weiter,
Aber trotzdem gibt es natürlich auch pathologische Veränderungen. Das dürfen wir nicht vergessen. Ja. Also es gibt auch Menschen, die können tatsächlich nicht glücklich sein. Aber dann ist auch wirklich mit ihrem Gehirn etwas, worauf sie keinen Einfluss haben. Es sind halt Krankheiten und Krankheiten gehören nochmal zu nehmen dazu. Also wir müssen uns auch klar machen, wenn wir trotz Gebete, trotz alles unserer Konzentration, trotz Sport und unglücklich fühlen, dann müssen wir auch zu einem Arzt gehen, dann müssen wir auch zu einem Psychologen gehen. Es gibt Medikamente, beispielsweise, wenn jemand Schizophrenie entwickelt, dann hat er keinen Einfluss darauf. Es gibt bestimmte Formen von Depressionen, da hat man keinen Einfluss darauf. Und das sollte man trotzdem immer im Hinterkopf behalten. Es gibt natürlich auch Formen, da muss man dann sich auch behandeln.
Ja, sehr wichtig. Die Ursma hat es ja vorhin schon angedeutet, mit dem chemischen Gleichgewicht.
Können wir ja versuchen. Ich würde sagen, schwierige Frage. Vielleicht macht man es einfach nach dem Prinzip Trial and Error. Man muss gewisse Dinge auch ausprobieren. Wenn man sich ausprobiert, wenn man Grenzen austastet, wächst auch das Selbstbewusstsein. Auch Selbstbewusstsein hängt viel mit Glück zusammen. Ich weiß, dass wir alle das hier schwer haben in dieser Gesellschaft, weil wir natürlich auch gewisse Hürden oder auch anders sind in gewisser Art und Weise. Und das ist auch tatsächlich schwierig, das alles unter einen Hut zu bringen. Es ist so, die Patentantwort, wir haben einfach die ultimative Patentantwort und die ist tatsächlich das Gebet. Auch wenn das jetzt irgendwie so wie eine Plattitüde klingt, ist es aber gar nicht. Also jedes Mal in deinem Leben, wenn du meinst, das schaffe ich nicht oder das wird schwierig für mich, also erstmal probier dich aus, versuche es unter ein Gleichgewicht zu bringen. Wenn du meinst, du schaffst es nicht, das wächst dir über den Kopf, das ist dir zu viel, dann bete zu Gott. Bete, dass er dir das Erleichterung auf deinem Weg hier verschaffen möge, dass er dir den richtigen Weg zeigen möge. Und das ist tatsächlich eben das Einzige, was du im Endeffekt tun kannst und das Beste, was du tun kannst. Und Gott wird dir tatsächlich, und das ist eine meiner persönlichen Erfahrungen meines Lebens, er wird dir die Türen öffnen. Ich bin nicht mit besonders viel Planung in mein Leben rangegangen. Also ich habe irgendwann mal entschieden, so, ich studiere Psychologie, okay, und danach hatte ich aber überhaupt gar keinen Plan. Und habe aber auch immer, ich hatte viele Schwierigkeiten, auch viele Hürden, klar, und auch akademischer Weg ist auch schwierig in gewisser Weise. Aber tatsächlich ist es so, jedes Mal, wenn du an einem Scheidepunkt oder Wendepunkt anlangst, dann musst du deine Gebete intensivieren. Du musst Gott darum bitten, er soll dir den richtigen Weg zeigen. Und die Türen öffnen sich, du wirst es sehen. Also es war dann in meiner Biografie so, dass tatsächlich da, wo ich heute stehe, habe ich selber mit meinen Entscheidungen nicht viel zu tun, sondern es war immer so, wenn ich eine Sache beendet hatte, hat sich automatisch die nächste Tür geöffnet.
Also Aller Dalle hatte schon einen Weg für dich, ja? Okay, können wir zur nächsten Frage.
Assalamualaikum. Ich wollte fragen, was haltet ihr davon von Vitamin D?
Vitamin D.
Also, es gibt Mangelerscheinungen. Also es gibt Menschen, die haben wirklich viele Infektanfälligkeiten. Und da wird ein großer Vitamin D-Mangel festgestellt, gerade auch wenn man sich sehr verliebt, wenig Licht bekommt, wenig von der Sonne. Und das, also das hat bei vielen dann geholfen, dass sie dann auch die Stimmung aufbessern, das ganze psychische Gesundheit, das gibt wieder mit. Was sagt ihr dazu?
Die
Ärzte, ja, das ist so.
Kauft alle Vitamin D-Tabletten und schon kriegt die eine.
Also, nee, bloß nicht, wenn man es nicht braucht. Also, wenn das der Fall ist, dann gehört es eigentlich zur Untersuchung, zur Laboruntersuchung dazu. Wenn jemand irgendwie eine Depression entwickelt, dass man auch Vitamin D bestimmt. Und wenn es natürlich Mangel gibt, dann kann man das ganz einfach wieder zu sich nehmen.
Und ich glaube, in unseren Kulturkreisen ist es ja auch häufiger, so unsere Mamas quasi, ne, dass die Mangel haben.
Assalamualaikum. Ich habe das zwei Fragen, glaube ich. Erste Frage ist, wie kann man Stress reduzieren als Medizinerin? Okay,
erst war die medizinischen Studentinnen oder Studenten haben viel großes Vertrauen in der, also für die ethischen Leben, als auch im beruflichen Leben. Erste Frage, bitte. Und dann das zweite ist, was denken Sie über bildgebende Untersuchungen in der heutigen Medizin, modernen Medizin? Bitte.
Stressreduzieren ist schwierig in so einem intensiven Fach, aber das hat immer mit der Einstellung zu tun, finde ich. Man lernt auch über die Jahre mit dem Stress umzugehen und der Körper gewöhnt sich auch bestimmte Sachen systematischer. Also man muss, glaube ich, bestimmte Dinge systematischer machen und effektiver. Und dann hat man auch mehr Freizeit. Und ich glaube, ich habe das auch erst gelernt, als ich Kinder hatte. Und vorher war ich immer damit, habe immer nur gesagt, ich habe so viel Stress, aber dann habe ich gemerkt, was wirklich Stress ist. Also alleine zu sein ohne Kinder und Medizin studieren ist eigentlich kein Problem.